Okay, gut, dann fangen wir an. Hallo zusammen, willkommen. Mein Name ist Paul Neumeier, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Und ich halte die Vorlesung jetzt zusammen mit der Frau Rossmeier, und zwar die Vorlesung mit dem Titel Plasmen, hohe Energiedichte und Röntgenstrahlung im Universum und Labor. Und wir teilen uns die Vorlesung. Also im Wesentlichen geht es um zwei Themengebiete, die relativ nah beieinander hängen, eben Plasmen im Universum und im Labor, unter dem Aspekt hoher Energiedichte und Röntgenstrahlung. Und da teilen wir uns auch dann die thematisch die Vorlesung. Das heißt, Frau Rossmeier übernimmt den Teil der Röntgenstrahlung und ich die Plasmen hoher Energiedichte. Die passen aber sehr gut zusammen, die beiden Themen. Das werdet ihr sehen, wenn ihr beide Vorlesungsteile hört. Und in diesem Semester haben wir es uns komplett aufgeteilt. Das heißt, ich übernehme das gesamte Wintersemester und sie wird dann im Sommersemester den Teil 2 anbieten. Also der Titel unterscheidet sich nur durch die 2 hier, wo es dann aber speziell um die Röntgenstrahlung geht. Die Vorlesung ist für alle, die, also sowohl für Bachelorstudenten geeignet, als auch Master- und PhD-Studenten. Und die Voraussetzungen sind relativ gering. Also ihr müsst die Grundkenntnisse haben, vielleicht ein bisschen Atomphysik wird nicht schaden, aber insbesondere Plasmaphysik muss man nicht kennen, weil ich auch Einführungen in die Plasmaphysik geben werde. Und wie gesagt, also Teil 1 jetzt dieser Vorlesung geht es um die plasmenhohe Energiedichte. Und dann im nächsten Semester könnt ihr über die Röntgenstrahlung was hören. Und für die Vorlesung gibt es 4 Credit Points. Also wenn jemand noch Punkte sammelt, dann kann man hier 4 Credit Points bekommen. Darf ich gerade mal fragen, ob ihr Bachelor, Master oder PhD-Studenten seid?
Bachelor.
Bachelor?
Bachelor.
Okay, also ihr seid noch vor der Bachelorarbeit. Okay, wunderbar. Und du bist PhD, also Doktorand, okay. Klasse, dann also kommt es für euch auch in Frage. Also Credit Points könnt ihr bekommen. Wir machen Übungen, ungefähr eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde dauern die. Heute nicht, aber ansonsten machen wir jedes Mal im Anschluss an die Vorlesung eine kleine Übung. Und dann gibt es noch eine mündliche Prüfung, die in der Regel nicht sehr schwierig ist, aber trotzdem, da wird nochmal alles abgefragt, was wir gemacht haben, für eben dann die Punkte und, wenn ihr wollt, auch eine Note. Okay, ich selbst und die Frau Rossmeier sind von der GSI. Jetzt vermute ich mal, dass ihr alle wisst, was die GSI ist. Für den Fall das nicht, also die GSI ist die Gesellschaft für Schwerionenforschung. Das ist ein Großforschungszentrum unter dem Dach der Helmholtz-Gemeinschaft. Und die Helmholtz-Gemeinschaft ist auch die Helmholtz-Gemeinschaft für Großforschungseinrichtungen. Das heißt, es ist also eine Dachgesellschaft, die viele Institute aufnimmt, die Großforschungsanlagen betreiben. Also große Anlagen, an denen Forschung gemacht werden kann. Und GSI ist eben eins davon, wie man hier sieht. Also Budget von der GSI ist so um die 100 Millionen Euro pro Jahr. Davon kommen 90% vom Bund, 10% vom Land Hessen. Es sind ungefähr 1000 Angestellte und auch sehr viele externe Benutzer. Das heißt also von außerhalb der GSI, aber auch von außerhalb Deutschlands, also europaweit und weltweit, kommen Nutzer an die GSI, um dort diese Forschungseinrichtungen zu benutzen und Forschung daran zu machen. Und die GSI ist in der Nähe von Darmstadt, also im Norden von Darmstadt, wie ihr seht, nicht sehr weit von Frankfurt entfernt. Und ein Ziel der Vorlesung hier ist es auch, Studenten anzuziehen, also wenn jemand Lust hat, Bachelorarbeit bei uns zu machen oder Masterarbeit oder Doktorarbeit, ist er bei uns sehr willkommen. Eben auch mit einem Grund, warum wir die Vorlesung hier halten, um ein bisschen zu zeigen, was man an der GSI machen kann und euch Grundlagen zu geben für den Alltag im Labor, wenn man so will. Also, wie gesagt, das ist nicht sehr weit, wobei mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist dann doch eine Stunde, so wie ich gehört habe. Gut, und also GSI ist nah bei Darmstadt und bekannt, könnte man sagen, hat es auch die GSI gemacht durch die Entdeckung neuer Elemente. Also eines der Schwerpunktthemen für lange Zeit an der GSI war und eines der Spezialitäten an der GSI ist, dass man dort neue Elemente erzeugen konnte. Und wie man das macht, ist, man nimmt also einen Atomkern, irgendeinen Atomkern, den man eben zur Hand hat und schießt den mit Hilfe von einem Beschleuniger auf einen anderen Atomkern, den man auch hat. Also in dem Fall war es zum Beispiel Nickel, wurde auf Blei geschossen. Und wenn man das sehr vorsichtig macht, sodass die sich möglichst sanft und möglichst kontrolliert nahe kommen, dann können die kurzzeitig verschmelzen und einen neuen Atomkern bilden. Ja, einfach die Anzahl der Protonen bestimmt, welches Element es ist. Und man kann so eben Elemente erzeugen, die in der Natur gar nicht vorkommen. Ja, die schon deswegen nicht vorkommen, weil sie nur sehr kurzlebig sind. Sie sind nämlich sehr instabil und zerfallen in der Regel nach Mikrosekunden oder vielleicht Millisekunden. Aber wenn man sie erzeugt hat, dann kann man sagen, man hat jetzt ein neues Element entdeckt oder ein neues Element hergestellt, wie man auch immer will. Und so wurden an der GSI insgesamt 6 neue Elemente hergestellt. Und, also das hier ist die, die Nuklidkarte, das sind hier die Neutronenzahlen, hier die Protonenzahlen. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist im Allgemeinen. Also die schwarzen Punkte hier sind alle stabilen Elemente, die man noch in der Natur findet. Und alle anderen nicht schwarzen Punkte hier sind radioaktive Isotope. Das heißt, die zerfallen mehr oder weniger schnell, bis sie irgendwo hier zu einem stabilen Element werden. Und diese neu erzeugten Elemente sind natürlich alle sehr schwer. Die sind weit hier draußen, wo es schon längst keine stabilen Isotope mehr gibt. Und man hofft natürlich auch, eventuell wieder eine Insel der Stabilität zu finden. Also vielleicht irgendwelche magischen Kernzahlen, wo dann wieder so ein neu produziertes Element besonders langlebig oder vielleicht sogar stabil ist. Also diese Elemente, die hier sind dann, also der Entdecker darf natürlich dann auch den Namen vorschlagen. Und was gibt es hier? Borium, Hassium wie Hessen, Meitnerium und eben auch Darmstadtium in Ehre der Stadt, wo die GSI steht, nämlich in Darmstadt. Also Darmstadtium ist dann das Element 110. Okay, und gut, die GSI, also die Gesellschaft für Schwerionenforschung, hat als Hauptanlage eine sehr, wie soll man sagen, universelle, flexibel einsetzbare Beschleunigeranlage. Ja, das ist die GSI, wie sie heute aussieht. Und hier so mal alles, was so an Beschleunigerelementen, an Beschleunigerstrukturen vorhanden ist, angezeichnet. Es fängt also an mit Ionenquellen. Zunächst mal muss man die Kerne, die man beschleunigen will, auch also zur Verfügung stellen. Und da hat man hier Ionenquellen, wo man im Wesentlichen jedes stabile Element und wahrscheinlich auch einige radioaktive zur Verfügung stellen kann. Ja, also man kann jegliche Art von Ionen zur Verfügung stellen. Dann gibt es erstmal einen ungefähr 100 Meter langen Linearbeschleuniger, der heißt UNILAC und UNILAC steht für universeller Linearbeschleuniger. Universell eben auch deswegen, weil er alle Ionen beschleunigen kann. Also nicht nur eine Sorte oder verschiedene, ein paar Sorten, sondern wirklich alles von, sagen wir mal, Protonen bis zu Uran kann man hier beschleunigen. Ungefähr auf 20% Lichtgeschwindigkeit. Dann kann man hier Experimente damit machen, zum Beispiel. Man kann aber auch die Ionen dann einschießen in einen Synchrotron, wo sie dann im Kreis rumfliegen und immer weiter beschleunigt werden, dann bis zu 90% Lichtgeschwindigkeit, also richtig hohe Energien kann man dann erreichen. Und dann kann man mit diesen schnellen Ionen weitere Experimente machen. Zum Beispiel kann man sie einschießen in den Speicherring, das ESR ist der Experimentierspeicherring. Es ist ein Ring mit 108 Meter Umfang und da werden sie gespeichert, wie der Name schon sagt. Das heißt, sie fliegen auch weiter im Kreis. Und man kann dann Präzisionsexperimente damit machen. Präzisionsexperimente zum Beispiel, man kann die Masse sehr genau messen. Ja, man kann also mit sehr hoher Genauigkeit kann man die Masse messen, zum Beispiel aus der Umlaufgeschwindigkeit. Man kann auch Spektroskopie-Experimente an diesen schweren Ionen machen und verschiedene andere Sachen auch. Man kann auch Hochenergie-Experimente machen. Also hier hat man große Teilchendetektoren, an denen man dann diese fast relativistischen Schwerionen auf ein Target fliegen lässt und dann die Reaktionsprodukte sich anschaut und so dann eben Kernphysik betreibt. Es gibt auch einen Fragmentseparator, also wenn man diese schnellen Teilchenstrahlen durch ein Fragmentationstarget schickt, dann zerplatzen denen viele Fragmente, die können dann aufgeteilt werden und so kann man sich eben sehr viele exotische, kurzlebige Isotope erzeugen, die es sonst kaum gibt und die dann mit hoher Präzision studieren. Okay, also das ist die Haupteinrichtung der GSI, eben diese große Beschleunigeranlage. Und dementsprechend gibt es auch, die ganze Forschung, die an der GSI gemacht wird, dreht sich dann auch eben darum, was kann man mit diesen verschiedenartigen Ionenstrahlen machen. Ja, es gibt also verschiedene Forschungsgebiete und natürlich ist die Kernphysik das wichtigste Forschungsgebiet. Also ca. 50% der Forschung an der GSI ist Kernphysik. Da habe ich schon gesagt, die schweren Elemente, die Erzeugung von superschweren Elementen, generell Kernreaktionen bis zu sehr hohen Energien und auch das Studium von Kernmaterie bei sehr hohen Temperaturen. Ja, wenn die zwei Kerne aufeinander stoßen, dann heizen sie sich sehr stark auf und man kann diese Art der Kernmaterie dann studieren. Dann gibt es auch einen recht großen Bereich der Biophysik. Da schaut man sich an, was machen diese Teilchenstrahlen mit biologischem Gewebe, mit biologischer Materie. Zum Beispiel kann man sich anschauen, was für Effekte haben sie, strahlenbiologische Effekte auf Zellen oder auf den menschlichen Körper, auch kann man sagen. Und es gibt auch eine große Kollaboration der Biophysikabteilung an der GSI mit der ESA und mit der NASA, die sich dann dafür interessieren, was für Effekte haben solche energetischen Teilchen im Körper, um zum Beispiel sich adäquat auf eine bemannte Marsmission vorbereiten zu können. Auch sehr bekannt an der GSI ist ein langjähriges Forschungsprogramm zur Tumortherapie. Und man kann also mit diesen Ionen auch tatsächlich verschiedene Krebsarten heilen oder sehr gut behandeln. Das ist auch sehr bekannt gewesen. Gut, dann gibt es Materialforschung. Also man schaut sich an, wie wechselwirken die Ionen, die man erzeugt, mit Materialien. Wie modifizieren sie Materialien? Also wie kann man bestimmte Materialmodifikationen damit erreichen? Dann ein relativ großer Bereich ist Atomphysik mit diesen schweren Ionen. Generell Atomreaktionen, aber eben auch Präzisionsspektroskopie von hochgeladenen Ionen. Also man hat Ionen mit sehr hohen Ladungszuständen und eben mit verschiedenen Techniken kann man da Präzisionsspektroskopie dran betreiben. Gut, und dann die Plasmaphysik, aus der jetzt Frau Rossmey und ich kommen. Und wie ihr seht, das ist nur ein relativ kleiner Teil der Forschungsaktivitäten an der GSI, etwa 5%. Da schaut man sich an, generell wie wechselwirkt zum Beispiel ein Ion mit dem Plasma. Also man kann Plasmen erzeugen dort und dann schauen, wie ein Ion mit dem Plasma wechselwirkt. Man kann die Ionen aber auch verwenden, um Plasmen selbst herzustellen. Und das ist auch ein großer Schwerpunkt der Forschung, an der Frau Rossmey und ich beteiligt sind. Und dann natürlich auch noch Beschleunigertechnologie, um neue Beschleunigerstrukturen und Techniken zu entwickeln. Gut, ich speziell bin jetzt aus dem neuen Institut, das an der GSI vor fast 5 Jahren gegründet wurde, das heißt kurz EMI und es steht für Extreme Matter Institute, also das Institut extremer Materie, und damit ist klar, wir beschäftigen uns mit Materien bei extremen Zuständen. Dieses Institut wurde gegründet als Teil einer sogenannten Helmholtz-Allianz, das heißt die Helmholtz-Gemeinschaft, unsere Dachorganisation, hat da Geld locker gemacht, könnte man sagen, um so eine Art Zusammenschluss verschiedener Forschungsgruppen in Deutschland und weltweit zu fördern, um dieses spezielle Gebiet, eben extreme Materie, und zwar Extremen von Dichte und Temperatur zu studieren, weil das sehr viele, astrophysikalische Anwendungen hat. Also Untertitel ist auch Cosmic Matter in the Laboratory, also im Labor kosmische Materie zu erzeugen und zu untersuchen. Und die Forschungsgebiete in EMI sind trotzdem sehr verschieden. Ja, es gibt also den Bereich der heißen, dichten Kernmaterie, wo man nach dem Quark-Gluon-Plasma schauen möchte. Das sind diese Experimente mit diesen relativistischen Schwerionenstößen. Dann gibt es neutronenreiche Materie, wie man sie zum Beispiel während einer Supernova findet oder in Neutronensternen. Es gibt die Atomphysik, extreme Ladungszustände und die Physik in dem Fall. Und dann gibt es das elektromagnetische Plasma. Also eigentlich ein gewöhnliches Plasma, wo die elektromagnetischen Kräfte dominierend sind, aber eben bei extremen Energiedichten. Und das ist der Bereich, in dem ich und Frau Rossmey arbeiten und um den auch die Vorlesung hier gehen soll. Also diese gewöhnlichen Plasmen, also keine Quark-Gluon-Plasma, sondern eher gewöhnliche Plasmen, aber eben bei sehr hohen Dichten und Temperaturen. Gut, und damit fangen wir jetzt an. Im Wesentlichen mit der Vorlesung. Das Ziel eigentlich soll jetzt auch sein, dass ihr ein bisschen Eindruck davon bekommt, was drankommt dieses Semester, also was ich euch beibringen möchte und worum es hier geht und ob euch das gefällt, ob das interessant ist. Gut, also es geht um hohe Energiedichte und damit müssen wir erstmal fragen oder definieren, was ist überhaupt hohe Energiedichte, und das ist auch gleich schon die erste Prüfungsfrage, kann ich euch sagen. Also erstmal, wie definieren wir für uns hohe Energiedichte? Kann jeder ein eigenes Maß dafür haben, aber in der Plasmaphysik ist die Grenze oder ist die Schwelle, ab der man von einer hohen Energiedichte spricht, definiert als ein Druck, der höher als 1 Megabar ist. Ja, also das ist unsere Definition für ein Plasma von hoher Energiedichte, wenn der Druck größer als 1 Megabar ist. Druck kann man jetzt statt in Bar auch in Pascal ausdrücken, und da ist ein Faktor 10 hoch 5 dazwischen. Also alternativ können wir sagen 100 Gigapascal. Das ist der Druck, ab der hohe Energiedichte ist. Gut, warum reden wir jetzt hier von hoher Energiedichte, und hier als Definition bringe ich einen Druck an? Das können wir uns klar machen, wenn wir auf die Einheit schauen. Ja, die Einheit von Druck ist ja ein Pascal. Das ist ein Newton pro Quadratmeter, also eine Kraft pro Fläche. Und Newton pro Meter, Newton mal Meter ist ja auch ein Joule. Das heißt, im Wesentlichen ist diese Einheit 1 Pascal, entspricht 10 hoch 5 Joule pro Kubikmeter. Also tatsächlich, die Einheit ist Energie pro Volumen und damit Energiedichte. Ja? Also Druck und Energiedichte sind äquivalent. Und umgerechnet, also ein Megabar entspricht dann auch einer Energie von 100 Joule pro Kubikmillimeter. Okay. Jetzt, was bedeutet überhaupt ein Megabar? Als ich das erste Mal ein Megabar gehört habe, konnte ich mir nicht viel darunter vorstellen. Ich weiß nicht, ob es bei euch ähnlich ist. Ich habe immer gerne so griffige Vorstellungen, wie man sich eine bestimmte Größe vorzustellen hat. Also womit können wir ein Megabar vergleichen? Oder womit lässt sich vergleichen? Der tiefste Ort in der Erde, beziehungsweise im Ozean, ist irgendwo im Marianengraben, wo 10 Kilometer Wassersäule über sich hat. Das ist aber gerade mal ein Tausendstel von einem Megabar. Das ist ein Kilobar etwa. Das heißt also, wir reden hier von wesentlich höheren Drücken. Vergleichbarer ist es schon im Erdkern. Also wenn wir zum Erdkern gehen, da vermutet man ca. 3,6 Megabar. Also das ist die richtige Größenordnung. Ja, also da, das ist der Ort auf der Erde, wo natürlicherweise solche hohen Drücke vorkommen. Druck ist ja auch immer was Mechanisches, also Druck heißt Kraft pro Fläche. Also können wir es auch mal uns mechanisch überlegen. Wenn ich auf irgendwas drücke, dann komprimiere ich es ja. Also mit Druck kann man irgendwas komprimieren. Wir können also mal dieses Megabar vergleichen mit einem typischen Kompressionsmodul. Also Bulk-Modulus hier heißt Kompressionsmodul. Ein Kompressionsmodul ist definiert als eben die relative Volumenänderung pro Druckänderung. Ich übe einen Druck aus und dann wird irgendwas komprimiert. Ja. Und jetzt findet man typische Materialien, also hier Glas, Stahl oder Diamant und deren Kompressionsmodul. Und ihr seht, es ist so in der Größenordnung von einem Megabar. Je nachdem, was man hat, ist es weniger sogar als ein Megabar. Und das härteste, was man eigentlich hat auf der Erde an Materialien, ist Diamant. Und das ist auch 4,5 Megabar. Das heißt also, dieser Druck von einem Megabar ist vergleichbar mit dem Kompressionsmodul typischer Materialien. Und damit sind Festkörper, die wir normalerweise immer als nicht komprimierbar oder nicht komprimierbar ansehen, sind nicht länger nicht komprimierbar. Also wir werden tatsächlich starke Veränderungen an Festkörpern erwarten, starke Kompressionen. Gut, hoher Druck kann man auch gleichsetzen mit hoher Temperatur. Was heißt es thermisch? Was ich mir mal merken kann, ist, dass eine Kalorie ungefähr 4,2 Joule ist und dass man mit einer Kalorie einen Milliliter Wasser um 1 Grad heizen kann. Wenn ich das jetzt einfach in unsere Definition einsetze von hoher Energiedichte, 100 Joule pro Kubikmillimeter, dann würde vorausgesetzt, die Wärmekapazität ändert sich nicht, was natürlich nicht der Fall ist, aber wenn wir es mal annehmen, dann würde man damit einen Milliliter Wasser auf 250.000 Kelvin aufheizen. Also richtig viel thermische Energie bedeutet auch dieser Druck. Okay, und wir können es auch noch vergleichen mit der Bindungskraft der Elektronen in Atomen. Ja, wenn wir dieses Joule dann mal umwandeln in Elektronenvolt, also ein Joule sind sehr viele Elektronenvolt, dann wissen wir noch, dass eine typische Dichte von Atomen im Festkörper ist ungefähr 10 hoch 20 pro Kubikmillimeter. Und dann sagen wir 100 Joule pro Kubikmillimeter, setzen hier die Elektronenvolt ein. Dann haben wir also ungefähr, wenn wir die Energie gleichmäßig verteilen auf die Atome, haben wir mehr als 10 Elektronenvolt pro Atom, die wir zu verteilen haben. Und damit ist also diese Energiedichte vergleichbar mit der Bindungsenergie, der elektronischen Bindungsenergie in Festkörpern. Ja, das heißt also, dieser Druck, der wird auch was mit den elektronischen Strukturen von solchen, von typischen Festkörpern machen. Okay. Was hier jetzt gezeigt ist, ist ein, ja, vielleicht erstmal ein bisschen kompliziertes Diagramm. Was wir hier aufgetragen haben, ist die Dichte, entweder die Massendichte oder hier oben die Teilchendichte in logarithmisch. Also hier, das sind 5 Größenordnungen, nochmal 5 Größenordnungen und so weiter. Und hier haben wir die Temperatur, einmal in Kelvin, ja, auch das Logarithmus der Temperatur in Kelvin, beziehungsweise in Elektronenvolt. Ja. Und wenn wir es also vereinfacht, ihr kennt wahrscheinlich diese Gleichung hier vom idealen Gas, ja, P ist NKT, ja, oder PV ist groß NKT, also Druck ist Boltzmann-Konstante mal Dichte mal Temperatur. Und damit sehen wir also, der Druck steigt proportional zur Dichte und proportional zur Temperatur. Also wir können sagen, wenn wir hier zu höheren Dichten gehen oder hier zu höheren Temperaturen gehen, wird der Druck ansteigen. Ja. Und in diesem Diagramm können wir uns jetzt anschauen, wo sind denn die Plasmen, oder wo ist denn die Materie hohe Energiedichte? Wir haben gesagt, 1 Megabar, das ist also hier die Grenze. Ja, die knickt dann hier so ab. Diese Gerade hier wäre das ideale Gas und hier knickt sie dann ab. Das ist dann, wenn die Temperatur so hoch ist, dass der Druck dominiert ist durch Strahlung. Aber das ideale Gas wäre also diese Gerade hier, das ist die Grenze 1 Megabar. Das heißt also, Materie jenseits dieser Grenze, dieser ganze Bereich hier, entspricht nach unserer Definition hoher Energiedichte. Mal schauen, was hier noch so zu sehen ist. Also was wir einmal hier sehen, ist diese graue Linie hier. Und da steht darunter unionisiert und ionisiert. Das heißt, alles, was jenseits dieser grauen Linie ist, hier oben, ist ionisiert. Und es ist ionisiert, weil es entweder so heiß ist oder so dicht ist, dass die Elektronenwellenfunktionen überlagern und dass die Elektronen nicht mehr wissen, zu welchem Atom sie gehören und dementsprechend nicht mehr zu einem Atom gehören. Also überall hier ist ionisierte Materie und deswegen ist eben Materie bei hoher Energiedichte ein Plasma. Ja, weil eine Definition von Plasma ist einfach eine Mischung aus geladenen Teilchen. Also automatisch, wenn wir von hoher Energiedichte sprechen, dann sprechen wir auch von einem Plasma mit geladenen Teilchen. Gut, was wir auch sehen, sind hier verschiedene astrophysikalische Objekte. Da sehen wir hier einen Riesenplanet, einen braunen Zwerg, die Sonne als einen Stern und einen ganz besonders schweren Stern. Und was wir sehen ist, also diese braunen Linien hier, sind die verschiedenen Zustände, Zustände von Temperatur und Dichte, wie sie in diesen Objekten, also zum Beispiel im Riesenplanet oder im braunen Zwerg, vorkommen. Ja? Also weiter außen ist es weniger dicht und weniger heiß, aber je weiter wir zum Zentrum gehen, je weiter wir ins Innere gehen, desto dichter und heißer wird es. Und damit sehen wir, dass ein großer Teil der Materie in diesen Objekten, also in Sternen, in großen Planeten, sich im Zustand von hoher Energiedichte befinden. Ja? Und dementsprechend, um solche Objekte beschreiben, modellieren, verstehen zu können, brauchen wir auch ein Verständnis von Materie bei hoher Energiedichte. Und das ist einer der großen Antriebe, eine der großen Motivationen, warum man das studiert. Warum wollen wir verstehen, wie Materie sich bei hoher Energiedichte verhält? Weil wir damit dann bessere Modelle zum Beispiel von der Sonne oder von großen Planeten machen können. Okay. Ja, hier jetzt auch, wie schon gesagt, also wir können hohe Energiedichte durch, es kann entweder ein weniger dichtes, heißes Plasma sein, in dem Fall würde es Röntgenstrahlung emittieren, es kann aber auch ein eher weniger heißes, aber dichtes Plasma sein, dann bräuchte man Röntgenstrahlung, um es zu diagnostizieren und dadurch hängen auch diese beiden Vorlesungsteile zusammen. Man kann eben Röntgenstrahlen sehr gut verwenden, um solche Plasmen bei hoher Energiedichte zu charakterisieren, entweder durch die Strahlung, die sie emittieren, oder indem man externe Röntgenquellen benutzt, um sie zu durchleuchten und zu charakterisieren. Gut, das Gebiet der hohen Energiedichte, also des Studiums von Materie bei hoher Energiedichte, hat sehr große Fortschritte gemacht in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben wir wesentlich bessere astrophysikalische Beobachtungen. Wir kennen mehr Planeten, wir haben die Planeten sehr genau vermessen. Braune Zwerge, Supernova kann man beobachten und mit immer mehr Datenfülle bekommen, also Daten aus dem Universum. Es gibt immer mehr Hochintensitätstreiber, also das heißt große Maschinen, die sehr viel Energie liefern können, zum Beispiel sehr große Laser, Beschleuniger, wie ich eben die GSI gezeigt habe, oder hohe Stromentladungsgeräte. Und mit diesen kann man dann Materie bei hoher Energiedichte im Labor erzeugen. Das heißt, wir können also nicht nur Objekte im Universum, im Weltall beobachten, die vermutlich oder sehr wahrscheinlich zum Großteil aus hochenergiedichter Materie bestehen, sondern wir können die Materie auch kurzzeitig im Labor selbst herstellen, mit diesen großen Anlagen, die man jetzt zur Verfügung hat, und die Eigenschaften der Materie untersuchen und damit dann auch testen, wie gut verstehen wir eigentlich diese Art von Materie. Und letztendlich haben auch die Computer klarerweise sehr große Fortschritte gemacht. Man kann immer mehr, immer schneller rechnen und dementsprechend kann man auch Experimente zum Beispiel am Computer nachstellen oder generell das Verhalten von Materie bei diesen Bedingungen am Computer simulieren. Ja? Und damit kann man dann entweder Sterne und Planeten simulieren oder auch die Experimente im Labor. Man kann das miteinander vergleichen und ebenso testen, wie gut man das alles verstanden hat. Also hier ein Beispiel zur Planetenphysik. Also da gibt es einmal unser eigenes Sonnensystem, was wir ziemlich gut kennen. Hier als Beispiel die Gasriesen, die sogenannten Gasriesen, den Jupiter und den Saturn. Insbesondere Jupiter ist sehr genau erforscht und vermessen worden. Wir haben also sehr exakte oder sehr präzise Daten über Jupiter und auch andere Planeten, zum Beispiel was den Radius angeht, die Masse, die Winkelgeschwindigkeit, mit der er rotiert, verschiedene Gravitationsmomente. Was gibt es noch? Die Magnetfelder sind vermessen worden, Temperaturen, Zusammensetzung und so weiter. Also wir haben sehr genaue Daten. Wenn man sich die Zahlen anschaut oder die Tabellen, dann staune ich manchmal, wie genau zum Beispiel Radius und Masse bekannt ist. Aber gut. Und jetzt kann man dann natürlich mit diesen Daten Modelle machen, davon, wie es im Inneren der Planeten aussieht. Man kann natürlich nicht ins Innere der Planeten gehen, genauso wenig wie auf der Erde, aber man kann also sich ein Modell bauen, und hier ist so gezeigt für den Jupiter und Saturn. Es war so eins der ersten Planetenmodelle, wo man sich überlegt hat, ja, wie dicht ist es da drin eigentlich, wie heiß ist es und in welchem Zustand befindet sich die Materie. Wahrscheinlich ist ein großer Teil des Jupiters besteht aus Metallen und Wasserstoff, also der Druck wird so hoch, dass Wasserstoff zu einem, ja, sich praktisch wie ein Metall verhält. Im Inneren hat man vielleicht dann noch einen felsigen Kern, eventuell mit auch Eisen und Silizium und anderen schweren Elementen. Aber man weiß es nicht, und man kann es eigentlich nur herausfinden, indem man eben versucht, so gut wie möglich seine Modelle zu machen. Und die Modelle müssen dann natürlich auch die ganzen beobachtbaren Größen wiedergeben. Ja, also wenn wir jetzt gemessen haben, diese Radius, diese Masse und diese anderen Daten, die wir alle haben, dann müssen die Modelle natürlich auch, was wir messen können, wiedergeben können. Aber es gibt dann immer noch gewisse Unsicherheiten, wie eben das Innere aufgebaut ist. Und das liegt daran, dass wir die Materie bei diesen Zuständen nicht so genau verstehen. Gut, das sind die Planeten in unserem eigenen Sonnensystem. Und jetzt ist es noch gar nicht so lange her, dass die ersten Exoplaneten entdeckt wurden. Und seitdem werden es explosionsartig immer mehr. Also ich glaube, der erste wurde, ja, Anfang der 90er Jahre wurden die ersten paar Planeten außerhalb des Sonnensystems entdeckt. Und jetzt gerade in den letzten Jahren werden es immer mehr. Und das ist noch vom Stand der letzten Vorlesung. Also vor einem Jahr gab es mehr als 700 bestätigte Exoplaneten. Und wie gesagt, es werden immer mehr. Es gibt auch eigene Satellitenmissionen, zum Beispiel das Kepler-Teleskop, das 2009 gestartet war und inzwischen schon einige tausend Planetenkandidaten und viele weitere neue Planeten entdeckt hat. Das heißt, es ist sehr spannend, das Gebiet, und extrem aufregend, könnte man sagen. Wenn man sich überlegt, dass vor kurzer Zeit noch gar nicht klar war, ob es überhaupt viele weitere Planeten gibt. Bei uns gibt es jetzt mal 8 Planeten. Aber das heißt nicht, dass es um andere Sterne auch Planeten gibt. Das war bis vor eben 2 Jahrzehnten nicht klar oder vollkommen ungewiss. Und inzwischen ist man sich einig, Planeten sind die Regel. Es gibt überall Planeten. Fast jeder Stern hat, den man sich so anschauen kann, scheint Planeten zu haben. Und zwar eine ganze Menge und auch in allen möglichen Variationen. Also es gibt eine riesige Auswahl an Radien, an Massen zu Radienverhältnissen, also verschiedene Zusammensetzungen auch. Die ganze eine viel größere Palette, als man sich vorgestellt hat. Und damit wächst natürlich auch dann die Neugier, wie man sich die Planeten vorstellen soll, woraus die bestehen und wie sie entstanden sind und generell, wie ist das Leben und Sterben von Planeten, die ja auch die Plattform für Leben sind im ganzen Universum. Gut, bei den Computern. Es gibt immer mehr größere, schnellere Computer. Also hier ist ein Beispiel, ein Rechner mit 30.000 Prozessoren, der jetzt bis vor kurzem wahrscheinlich noch einer der weltführenden Rechner war, mit 10 hoch 15 Floating Operations pro Sekunde. Und dieser Graph hier zeigt jetzt über die Jahre, wie extrem die Rechenleistung einfach mit der Zeit anwächst. Und mit der mehr und mehr verfügbaren Rechenleistung kann man einfach auch mehr Sachen rechnen, die man vorher nicht konnte. Das heißt, man muss nicht immer alle Gleichungen analytisch lösen, was dann sowieso nicht mehr geht, aber man kann Brute Force mit viel Rechenpower viele Probleme angehen, die vorher nicht möglich waren. Also man kann zum Beispiel das Verhalten von Plasmen bei hoher Energiedichte, zum Beispiel eine Supernova-Explosion, aber auch ein Experiment bei uns im Labor, kann man durchsimulieren mit hydrodynamischen Rechnungen. Man kann aber auch die Teilchen selbst, also man kann die Materieeigenschaften auch rausbekommen, indem man wirklich Atom für Atom, Elektron für Elektron simuliert. Ja, man nimmt eine gewisse Anzahl von diesen Teilchen und dann stellt man ein, welche Temperatur möchte man haben, welche Dichte möchte man haben und kann dann schauen, wie sich das Material verhält. Zum Beispiel, wie ist es mit dem metallischen Wasserstoff? Ja, also man vermutet ja, im Innern von Jupiter und Saturn wird der Wasserstoff aufgrund der hohen Dichte metallisch, und das kann man am Computer sich mal anschauen. Ja, einfach die Temperatur ein bisschen aufdrehen, die Dichte hochdrehen und schauen, wann wird er denn leitfähig, wann bekommt er diese typischen metallischen Eigenschaften. Aber klar, man muss es auch testen. Also wenn der Computer die Antwort gibt, ja, jetzt ist der Wasserstoff metallisch geworden, heißt es noch nicht, dass man alles richtig gemacht hat und dass man die ganze Physik richtig behandelt hat. Also die Experimente sind nach wie vor sehr wichtig. Und Experimente können wir eben auch machen. Es gibt jetzt diese großen Powerful Drivers, steht hier, also diese leistungsfähigen Maschinen, mit denen man Plasmen bei diesen hohen Energiedichten erzeugen kann. Als Beispiel ein Beschleuniger, und jetzt habe ich hier nicht die GSI, also das wäre die GSI, und das ist der Beschleuniger, die sogenannte FAIR Facility, die im Moment neben der GSI gerade gebaut wird, die dann nochmal größere Anlage, noch mehr Ringe, noch höhere Energien, noch höhere Teilchenzahlen liefern soll. Das ist ein Beispiel, mit dem man Plasmen bei hoher Energiedichte erzeugen kann. Was soll dieser Beschleuniger mal für uns liefern? Steht hier. Zum Beispiel 10 hoch 11 Uranionen in 50 bis 100 Nanosekunden bei 0,5 GeV pro Nukleon. Das ist wahrscheinlich jetzt eine sehr kryptische Zahl für euch. Ein Ziel der Vorlesung soll aber sein, dass ihr mit den Zahlen was anfangen könnt. Dass ihr wisst, was bedeutet das überhaupt. Ist es viel, ist es wenig? Kann ich damit ein Plasma machen? Wie kann ich damit ein Plasma machen? Also ich schreibe die Zahlen hier mal absichtlich hin, um zu verwirren. Aber im Prinzip sollten sich die Zahlen mit Bedeutung füllen. Also am Ende der Vorlesung wisst ihr, was man damit machen kann. Ja? Und dass man damit wirklich Plasmen erzeugen kann. Das Bild wird irgendwie immer schlechter. Ich weiß nicht, ob eine Fernbedienung für den Beamer? Nee, habe ich nicht. Ja. Also solange es für euch noch geht, machen wir weiter.
Oder ich gucke mal, dass ich ihn erwische, ich werde das
ja
nochmal.
Ja, ich.
Das ist eine Scharfstellung, denke ich mal, die
machen. Nee, ich habe fast den Eindruck, dass der irgendwie zu heiß wird oder so, aber wer weiß. Mal schauen.
Bei mir ist es okay, also vom Notebook.
Klar, vom Notebook kommt es okay. Das ist ja. Ich schicke euch auch die Vorlesung, wenn ihr wollt, und die meisten Leute wollten das immer als PDF. Am liebsten würde ich es euch nach der Vorlesung schicken, damit die Motivation zur Vorlesung zu kommen da ist, aber ich schicke es euch auch vor der Vorlesung. Also meistens wollten die Leute es gerne vorher haben, dass sie am Laptop mitgucken können oder irgendwie mitschreiben können. Also ihr bekommt die Folien auch immer als PDF geschickt. Gut, also das sind die Teilchenbeschleuniger. Es gibt aber auch sehr intensive Röntgenmaschinen zum Beispiel, und das ist jetzt eine ganz neue Entwicklung, die röntgenfreien Elektronenlaser. Also hier ist ein Beispiel, das ist der sogenannte LCLS in Kalifornien. Das ist ein kilometerlanger Elektronenbeschleuniger, der dann am Ende Röntgenstrahlung, laserartige Röntgenstrahlung erzeugt, aus diesem freien Elektronenstrahl. Und da sind die Parameter im Moment 3 Millijoule in 60 Femtosekunden bei 8,3 KeV. Also wieder ein paar Zahlen, die uns im Moment sehr wenig sagen, aber wo wir auch lernen, was kann man damit für Plasmen erzeugen? Wie kann man das hier einsetzen, um Plasmaphysik zu betreiben? Und dann natürlich die Laser, das ist eigentlich ein Paradebeispiel für Lieferanten hoher Energiedichte. Da gibt es verschiedene weltweit in allen möglichen Größen. Da gibt es zum Beispiel diesen Omega-Laser in New York. Der hat 60 Strahlen, also es ist hier so Fußballfeld groß, 100 Meter lang, 60 Strahlen, 351 Nanometer Wellenlänge, 60 Strahlen, jeweils ein halbes Kilojoule an Energie und nanosekundenlange Pulse. An der GSI haben wir auch einen großen Laser, der heißt Felix, der Felix-Laser, und ist auch seit einiger Zeit und immer noch der stärkste Laser in Deutschland, also der energiereichste Laser in Deutschland. Mit 220 Joule ungefähr in relativ kurzen Pulsen, also 500 Femtosekunden Pulsen, ist er der energiereichste Pulslaser in Deutschland. Und dann gibt es sehr viele auch kleinere Systeme, die man schon kommerziell kaufen kann, wenn man genügend Geld hat. Als Beispiel hier ein Laser aus dem Forschungszentrum in Dresden. Das sind dann einige Joule, ja? Also vergleichen es jetzt hier mit 30 Kilojoule, 200 Joule, einige Joule, aber dafür in 30 Femtosekunden, also in sehr kurzer Zeit, und dafür auch mit hoher Repetitionsrate. Also so ein Laser schießt dann 10 Mal pro Sekunde. Und von denen gibt es auch immer mehr, und dann gibt es noch viel mehr, kleinerskalige Lasersysteme an vielen Universitäten. Und damit expandiert das Feld eben auch sehr schnell, weil es einfach viel mehr Zugang gibt und Möglichkeiten, die Art Forschung zu betreiben. Hier nochmal kurz, die Folie sagt eigentlich nicht so viel, die Möglichkeiten an der GSI Plasmaphysik zu machen. Da gibt es also hier Strahlplätze an dieser Niedrigenergiehalle. Dann gibt es hier einen Strahlplatz für hohe Ionenintensitäten und für hohe Strahlströme. Und dann, wie gesagt, hier dieser Felix-Laser, dieser große Laser, zusätzlich zu der Beschleuniger-Infrastruktur, der dann auch seinen Strahl an den Ionenstrahlplätzen abliefern kann. Und die Zukunft, ich hatte es schon angedeutet, neben der GSI, also das ist die alte GSI und das ist so ein Computerbild, wie es dann mal aussehen soll in vermutlich 5 oder 8 Jahren, glaube ich, ist so die Zeitskala im Moment. Also es dauert noch eine ganze Weile, im Moment werden wirklich nur Bäume gefällt und Tunnel gegraben. Also eine wesentliche Vergrößerung der GSI-Beschleunigeranlage und insbesondere werden die Strahlströme, also die Anzahl der Ionen pro Puls wird erhöht. Was es dann auch sehr interessant macht für Plasmaphysik-Experimente. Gut, auf jeden Fall erwähnen muss man natürlich den größten Laser der Welt. Das ist die National Ignition Facility in Livermore, also in Kalifornien, in den USA. Es ist hier gezeigt. Da hat man also, das ist ein Gebäude, das ist ungefähr so groß wie zwei Fußballfelder. Insgesamt 192 Laserstrahlen. Die 192 Laserstrahlen liefern zum Beispiel 1,8 Megajoule an Laserpulsenergie. Vorhin haben wir noch von Joule und Kilojoule gesprochen. Jetzt sind es hier Megajoule bei 3 Omega. Gesamtleistung von 750 Terawatt und ist damit auch das größte und komplexeste optische System der Welt. Also man kann es jetzt, der Vergleich ist immer, hinkt immer ein bisschen mit, will man es jetzt mit einem Teleskop vergleichen oder weiß nicht was sonst noch. Aber rein von der Komplexität und von der Anzahl der Komponenten, von der Menge der optischen Oberflächen und der Präzision nimmt es halt für sich in Anspruch, das größte optische System das jemals gebaut wurde, zu sein. Ein Ziel der Vorlesung soll auch sein, ein Teil der Vorlesung soll auch sein, ein bisschen Grundlagen in der Lasertechnologie, insbesondere der Lasertechnologie für hohe Laserpulse zu geben. Ja, also wir werden eine Vorlesungsstunde auch damit zu bringen, ein paar Grundlagen in Laserphysik und dann insbesondere, welche Techniken verwendet man, um diese extremen Laserpulsenergien zu bekommen. Ihr braucht keine Grundlagen für Laser zu können, die kriegt ihr dann eben so dazu. Aber insbesondere halt diese Technologie, hohe Laserenergien zu machen, wollte ich euch auch erklären. Gut, und was will man damit machen? Also steht ja schon im Namen National Ignition Facility, man will Ignition, also Zündung erreichen. Zündung von Wasserstoffgemischen. Ja, und die Idee ist jetzt 40 Jahre oder schon fast ein bisschen mehr als 40 Jahre alt. Die Laser wurden ja, glaube ich, 1960 erfunden, nicht wahr? Und knapp 10 Jahre später, also hier 72, gab es dann auch die Idee, man hat gesehen, mit dem Laser kann man sehr viel Energie in kurzer Zeit abliefern und man kann diese Energie auch verwenden, zum Beispiel um Wasserstoff zu hohen Dichten, also zu 10.000 Mal Flüssigdichte zu komprimieren und so kontrollierte Fusionsbedingungen im Labor zu erreichen. Ja, also die Zündung von einem Wasserstoffgemisch, ähnlich wie es eben auch in der Sonne passiert, mithilfe von energetischen Laserstrahlen. Hallo. Genau, also die Idee ist 40 Jahre alt und im Prinzip, also das ist die Vorlesung von vor 2 Jahren, im Prinzip hätte es bisher klappen sollen. Ja? Also vor 2 Jahren habe ich den Leuten noch gesagt, kontrollierte Zündung und Verbrennung von einem DT-Gemisch wird erwartet in den nächsten 2 Jahren bei NIF. Das war so die Vorstellung vor 2 Jahren. Hier ist ein bisschen gezeigt, wie es geht. Bei NIF setzt man auf Indirect Drive und ein großer Teil, ich glaube 2 oder 3 Vorlesungsstunden, wird sich auch mit dieser Technik der Inertialfusion befassen. Also man setzt auf Indirect Drive, man hat also ein Hohlraumtarget, das ist hier gezeigt, das ist so ein Zentimeter großes Gold, eine kleine Golddose könnte man sagen. Und in der ist ein kleines Kügelchen, das ist gemischt mit Deuterium und Tritium. Wir lernen dann auch, warum Deuterium und Tritium, warum eine Kugel, warum ein Hohlraum, warum Gold. Alles das wollen wir lernen und verstehen im Laufe der Vorlesung. Gut, und was dann passiert ist, dass eben diese Strahlung, die in dieser Golddose erzeugt wird, dieses Brennstoffgemisch stark komprimiert und aufheizt und so Zündbedingungen und Fusionsbedingungen dann erreichen kann. Und jetzt zeige ich euch noch das Video, was ich immer sehr nett finde. So, wenn das klappt. Also hier ist jetzt gezeigt, es ist eine Computeranimation, wie so ein Schuss bei NIF abläuft. Also wir sind zunächst mal hier im, so geht es wahrscheinlich. Das ist der Kontrollraum. Sieht ganz ähnlich aus wie bei der NASA und wurde, glaube ich, auch von NASA-Ingenieuren mitentwickelt. Und dort wird der ganze Laser, diese 192 Strahlen werden hier kontrolliert. Jetzt kommt dann gleich der Schuss. Ein bisschen Ton haben wir, glaube ich, auch. So, Jetzt kommt hier der Schuss. Man sieht hier die Kondensatorbänke, wie sie ihre elektrische Energie in die Blitzlampen feuern, damit die Verstärker aufgeladen werden. Hier ist der Master Oscillator Room. Das lernen wir alles noch. Ja, da werden also zunächst mal Pulse niedriger Energie erzeugt, ganz schön zeitlich geformt. Warum? Das lernen wir dann auch. Die Energie wird dann in sogenannte Vorverstärkermodule, also wird erstmal aufgespalten, in Vorverstärkermodulen verstärkt und dann kommen sie in die Hauptverstärker. Also wir sehen jetzt hier 8 Laserstrahlen, 8 Laserpulse. Die haben so ein paar Meter Länge, entsprechend ihrer zeitlichen Dauer von ein paar Nanosekunden. Und wir reiten jetzt mit diesem Bündel von 8 Strahlen mit. Ja, die kommen hier durch die Verstärkergläser durch. Ja, wir gehen jetzt hier durch die Verstärkergläser durch und bauen diese Besetzungsinversion, die Energie, die gespeichert ist in den Laserverstärkern, ab. Ab und zu gehen wir dann mal durch einen Raumfrequenzfilter, also durch ein Teleskop, in dem die Strahlqualität verbessert wird, lernen wir auch warum. Und wenn dann die ganzen 192 Strahlen auf die volle Energie kommen, dann kommen wir nebenan in den Target-Bereich und da seht ihr hier im Hintergrund eine Art Todesstern, das ist eine 10 Meter Durchmesser Vakuumkammer. Und diese ganzen Strahlen müssen jetzt auch auf, ich glaube, 50 Pikosekunden genau zeitlich synchronisiert ankommen. Die werden dann hier Frequenz verdoppelt, verdreifacht, also es wird aus dem infraroten Licht wird dann UV-Licht gemacht und dann kommt dieses ganze Licht in 2 Konussen von oben und von unten in diesen Goldzylinder. Also wir schießen jetzt in diese Dose aus Gold raus, die so ein Zentimeter ungefähr groß ist, und schießen die Laser hier an die Wand. Ja, und dann wärmt sich oder heizt sich dieser Zylinder so stark auf, dass dann die Röntgenstrahlung, die er erzeugt, diese Kugel in der Mitte zusammendrückt, aufgrund des Ablationsdrucks komprimiert und dann soll es eben zünden. Also dann soll diese lasergetriebene Fusion stattfinden. Gut, und wie gesagt, also das war der Stand von vor 2 Jahren und jetzt ist die Nachricht, es hat nicht geklappt. Es hätte funktionieren sollen, eigentlich schon ist die Frist letztes Jahr, vor einem Jahr abgelaufen. Das Geld fließt weiter, die Forschung wird weitergemacht. Aber eigentlich, es hätte klappen sollen, aber es hat nicht geklappt. Es wurde eine Menge Geld ausgegeben, über 10 oder 15 Jahre Bauzeit und viele, viele hundert Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben. Und es hat, man ist nicht mal wirklich nahe gekommen dem Ziel. Ich weiß nicht, ob ich euch wirklich erklären kann, warum, aber wir lernen jetzt, wenn wir dann über die Fusion sprechen, lernen wir erstmal, warum es überhaupt so schwer ist, warum macht man es so, wie man es macht, warum nicht anders, warum braucht man so einen großen Laser, warum überhaupt einen Laser, warum nicht was anderes. Warum macht man es so und nicht anders? Und dann seht ihr zumindest mal, warum es schwierig ist. Ich weiß nicht, ob ich euch beantworten kann, warum es nicht geklappt hat. Das können aber wahrscheinlich sehr wenig Leute wirklich beantworten. Gut, und damit sind wir erstmal fertig für heute. Ich wollte euch noch sagen, was euch erwartet. Wir machen zunächst mal eine Einführung in die Plasmaphysik, weil ich davon ausgehe, dass ihr noch nichts über Plasmen nichts wisst. Also, dass ihr erstmal ein paar Grundlagen habt, also eine Einführung. Was ist überhaupt ein Plasma, eine Definition, was für Eigenschaften hat es, so ein paar grundlegende Eigenschaften. Dann auch, wie man Plasma modelliert, also wie man Berechnungen macht, wie man Verhalten von Plasma vorhersagt, zum Beispiel Teilchensimulationen, kinematische Theorie und dann besonderes Augenmerk mehr auf die strahlungshydrodynamische Theorie, das sind die sogenannten Fluidgleichungen, weil die relativ anschaulich sind, die kann man gut verstehen und da kann man auch ein bisschen selber was rechnen. Dann schauen wir uns ein paar spezielle Lösungen an für diese hydrodynamischen Gleichungen, zum Beispiel, die man auch sehr leicht nachvollziehen kann, also Schallwellen, Schockwellen, Verdünnungswellen und Explosionswellen. Und dann auch schauen wir ein bisschen, wie man Numerisches berechnet. Man kann viel analytisch machen, aber man kann nicht viel analytisch machen, das ist falsch gesagt. Man kann einige wenige Sachen analytisch machen, aber immer wenn es komplexer wird, dann muss man eigentlich die Sache numerisch lösen. Und es gibt einfache und komplexere Simulationsprogramme, die auf einzelnen Computern laufen oder aber auch auf 100.000 Prozessoren. Und wir schauen uns ein bisschen an, was wird da eigentlich gemacht, wenn so ein Computer Plasmaphysik berechnet, Plasmaphysikberechnungen macht. Wir schauen uns die Zustandsgleichung an, also die Materiezustände beschreibt in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wie Temperatur, Dichte, Ladungszustand. Es gibt also die einfachen Zustandsgleichungen wie das ideale Gas, haben wir gerade eben schon mal gesehen, aber dann auch wesentlich kompliziertere Fälle und die auch der Hauptgrund sind, warum wir die Art von Forschung machen, weil eben die Zustandsgleichung nicht immer so einfach ist wie das ideale Gas. Wenn es nur das ideale Gas gäbe, dann bräuchten wir gar nichts machen, aber es gibt eben wesentlich kompliziertere Fälle, gerade mal wenn es sehr dicht und heiß wird, dann wird es alles viel komplizierter und gibt es eben verschiedene Modelle. Man kann es aber auch numerisch berechnen, das sehen wir uns dann auch an. Wir schauen uns an, wie man experimentell Zustandsgleichungen bestimmen oder testen kann und dann auch, wie sie angewendet werden in Planetenmodellen. Ja, weil wir ja gesagt haben, wir müssen das Verhalten von Materie bei hohen Energiedichten verstehen, um Planetenmodelle machen zu können. Und das, da haben wir auch ein paar Beispiele, wo man das sieht und wie man berechnen kann, wie zum Beispiel es im Innern der Sonne oder von Jupiter aussieht. Dann haben wir, wie erzeugen wir Plasmen hohe Energiedichte im Labor? Zum Beispiel mit Lasern. Also wenn wir jetzt einen Laser in die Hand gedrückt bekommen und so, jetzt machen wir mal ein Plasma damit, wie machen wir das? Was müssen wir da beachten? Da lernen wir erstmal, wie überhaupt ein Laser im Plasma propagiert und absorbiert wird, wie er Energie abliefert und wie er sich, also wie ein Laser im Plasma sich verhält oder Lichtstrahlung allgemein. Wir lernen was über Wärmetransport und Leitfähigkeit, über lasererzeugte Schocks und auch über diese Hohlraumstrahlung, die zum Beispiel bei der Fusion verwendet wird. Dann geht es um Lasertechnologie, also zunächst mal das Laserprinzip, ganz einfach, und dann besonderer Fokus auf diese Architektur zur Erzeugung von hohen Laserenergien. Und vielleicht, wenn die Zeit reicht, das ist meistens ein bisschen knapp, auch die sogenannte Chirp Pulse Amplification, mit der dann kurze Pulse, kurze energiereiche Pulse erzeugt werden, wenn man ganz hohe, extrem hohe Laserintensitäten erreichen möchte. Gut, dann kann man auch Plasmen erzeugen mit Röntgenstrahlung, also man kann Isochores heizen mit Röntgenstrahlen benutzen, zum Beispiel durch thermisch, durch Laser erzeugte Röntgenstrahlen, aber auch durch diese freien Elektronenlaser, die ich vorhin gezeigt habe. Wir können Plasmen bei hoher Energie erzeugen durch Teilchen, zum Beispiel mit den Schwerionenstrahlen der GSI, also intensive Schwerionenstrahlen, oder aber auch durch schnelle, intensive Elektronenstrahlen. Gut, dann, wie können wir Plasmen diagnostizieren? Und hier ist unsere Spezialität eben die Röntgenstrahlung. Wir sprechen ein bisschen über Röntgenradiographie, wir sprechen über Röntgenstreuung und aber auch ein bisschen Spektroskopie. Also ein Vorgriff auf die Vorlesung dann nächstes Sommersemester bei der Frau Rosmey. Aber hier auch ein bisschen, wollte ich was dazu sagen, zur Diagnose von dichten Plasmen mithilfe von Röntgenstrahlung. Und dann eben als aktuelles Hot Topic diese Inertialfusion, Inertial Confinement Fusion, was wir eben gesehen haben, diese Erzeugung von Fusionen mithilfe von Laserstrahlen. Da geht es dann darum, was ist es überhaupt, was für einen Brennstoff würden wir nehmen, was sind die Wirkungsquerschnitte und warum nimmt man den Brennstoff, den man nimmt, was für Kriterien gibt es zu erfüllen, damit das überhaupt stattfinden kann, die Schwierigkeiten, verschiedene Szenarien und verschiedene andere Techniken. Und das ist ungefähr der Abriss über die Vorlesung, jetzt die nächsten Male, bis dann im Februar. Und damit danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr Fragen. Genau, da kam eine Frage. Übung. Ja. Also ich habe zunächst mal, wenn ihr wollt, machen wir die Vorlesung zunächst mal 12:45. Ja, es war nicht ganz klar. Ich hatte 13:00 geschrieben, aber in den letzten Malen habe ich immer gemerkt, dass die meisten Leute darunter 13:15 verstehen. Also wer kommen möchte, dann einigen wir uns irgendwie, was ist euch lieber, 12:45 und dementsprechend passe ich mich an. Dann gibt es 4 Credit Points für die es brauchen. Also du bist Bachelorstudent auch?
Nee, Master.
Master. Du brauchst Credit Points?
Mhm. Also jetzt habe ich
gehört,
dass mich
interessiert. Okay, also wenn du Credit Points brauchst, dann müsstest du an den Übungen teilnehmen. Es gibt also Übungen, die normalerweise auch am Mittwoch direkt im Anschluss stattfinden. Wir machen dann 10 Minuten Pause und dann setzen wir uns nochmal 45 Minuten oder so zur Übung zusammen. Und da gibt es ein paar relativ einfache Übungsaufgaben, die beziehen sich immer auf das, was in der letzten Vorlesung drankam. Die könnt ihr zusammen bearbeiten, wir können sie hier besprechen. Mir wäre es recht, wenn die Leute, die Credit Points haben wollen, kommen, relativ regelmäßig, ja, so regelmäßig wie es geht, und mal an der Tafel vorrechnen. Aber im Wesentlichen machen wir es zusammen. Also ich gebe auch keine Punkte, es gibt kein Punktekriterium, aber so ein bisschen die Anwesenheit wäre mir schon wichtig für die Leute, die Credit Points brauchen. Also insofern, ja, Übungen gibt es, nicht sehr aufwendig, aber sie helfen ein bisschen, das nochmal zu wiederholen, was wir gemacht haben und vielleicht ein typisches, einfaches Rechenbeispiel mal zu machen. Ansonsten, ja, für die Credit Points braucht man auch noch eine Prüfung. Das heißt, am Ende vom Semester mache ich dann mit jedem, der möchte, einen Termin aus. Das kann an der GSI sein, ich kann aber auch hier nach Frankfurt kommen. Und dann machen wir 20 Minuten Prüfung, alles nochmal wiederholen. Ist aber keine große Sache an sich. Ja, die Vorlesung selbst schicke ich euch per PDF. Wenn ihr möchtet, auch vorher. Also in der Regel habe ich es meistens am Abend vorher geschickt. Dann könnt ihr es euch ausdrucken oder weiß nicht, sonst wie Notizen machen.